Deutschlandfunk. Deutschland heute.
Und am Mikrofon begrüßt Sie Stefan Römermann. Hallo und herzlich willkommen bei Deutschland heute. Das Grundeinkommen kommt. In Berlin wird es gerade eingeführt, aber es wird wohl nicht das so oft diskutierte bedingungslose Grundeinkommen sein, über das ja in den vergangenen Jahren so viel geredet wurde. Wer es bekommen will, der muss auch arbeiten, aber wird dann zumindest fair bezahlt, so das Versprechen. Solidarisches Grundeinkommen nennt sich das Projekt. Heute wurden die ersten Arbeitsverträge unterzeichnet. Mehr dazu gleich. Außerdem geht es bei uns heute um Jesidinnen in Baden-Württemberg, die auf den Familiennachzug ihrer Angehörigen warten und um den Tourismus auf Rügen, wo Urlauber inzwischen zunehmend Einheimische verdrängen. Es ist erstmal nur ein Modellprojekt. 1000 Jobs bei städtischen Betrieben oder gemeinnützigen Organisationen hat die Stadt Berlin geschaffen. Die sollen fair bezahlt werden und anders als die berüchtigten Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen sind diese Jobs auch nicht zeitlich befristet. Solidarisches Grundeinkommen nennt der Berliner Bürgermeister Michael Müller das Programm. Heute wurden die ersten Arbeitsverträge unterzeichnet, Dieter Nürnberger berichtet.
Hier in Berlin arbeite ich auch ehrenamtlich sehr viel mit den Behörden. Als Dolmetscher begleite ich die Flüchtlinge, Rechtsanwalt, Krankenhäuser. Das mache ich alles ehrenamtlich.
Für Rahim Nagibullah ist heute ein bedeutender Tag, denn er gehört zu den Erstunterzeichnern eines Arbeitsvertrages im Rahmen des solidarischen Grundeinkommens. Der 32-Jährige wurde in Afghanistan geboren. Er war für die dort stationierten Bundeswehreinheiten als Dolmetscher tätig. Seit 2009 lebt er in Deutschland. Und das, was er seitdem meist ehrenamtlich geleistet hat, vor allem die soziale Betreuung von Flüchtlingen, wird er nun erstmals mit ganz offiziellem Arbeitsvertrag auch bei der Wohnungsbaugesellschaft Berlin-Mitte weitermachen. Rahim Nagibullah saß im gestärkten weißen Hemd stolz am Tisch mit seinem künftigen Arbeitgeber. Und hinter ihm stand Berlins regierender Bürgermeister Michael Müller. Der SPD-Politiker ist zufrieden, dass es nun endlich losgeht. Denn für die Idee des solidarischen Grundeinkommens hat er lange gekämpft. Ein Modellprojekt, welches sich von herkömmlichen Maßnahmen der Arbeitsagenturen unterscheiden soll.
Viele kommen aus dieser Schleife der Arbeitslosigkeit dann auch nur noch sehr schwer raus und die befristeten Maßnahmen helfen oft eben nicht. Und insofern will ich, wenn es im ersten Jahr der Arbeitslosigkeit nicht geklappt hat, einen neuen Job zu finden, gleich ein gutes, unbefristetes Angebot machen. Aus dieser Situation heraus kann man sich dann entweder weiterqualifizieren in dem Unternehmen, wo man angekommen ist, oder sich auch wieder weiter bewerben. Aber ich will vor allen Dingen vermeiden, dass die Menschen von einer Maßnahme 3 Monate, 6 Monate in die nächste geschickt werden, sondern gleich eine gute Perspektive bekommen.
Das Modellvorhaben ist nicht unumstritten. Das Land finanziert bis zu 1000 Arbeitslosen für 5 Jahre einen Job in Landesunternehmen, bei der Verwaltung oder auch sozialen Trägern. Berlins regierender Bürgermeister hatte zwar auf Unterstützung durch den Bund gehofft, doch zum heutigen Start des solidarischen Grundeinkommens muss das Land die Kosten bis auf Weiteres allein tragen. 35 Millionen Euro jährlich. Die Bezeichnung des Programms ist verwirrend, denn es geht nicht um die Gewährung eines Grundeinkommens, sondern um eine arbeitsmarktpolitische Maßnahme. Doch Michael Müller kontert.
Das Jobangebot ist unbefristet, es ist sozialversicherungspflichtig. Das heißt, man tut auch etwas mit dieser Arbeit für die eigene Rente und am Tariflohn orientiert. Das sind schon deutlich unterschiedliche Merkmale zu bisherigen Arbeitsmarktprogrammen.
Kritik kommt ausgerechnet von der Bundesagentur für Arbeit. Deren Vorstandschef Detlef Scheele sieht die Zielgruppe des solidarischen Grundeinkommens als problematisch an. Denn wer erst seit 1 oder 2 Jahren arbeitslos sei, sollte besser fortgebildet oder vermittelt als öffentlich gefördert eingestellt werden. Scheele verweist auf das Teilhabechancengesetz des Bundes, auch das ein geförderter Beschäftigungssektor, dessen Zielgruppe jene seien, die bereits 5 oder 6 Jahre ohne Job sind. Berlins Opposition bemängelt zudem die hohen Kosten, die allein dem Landeshaushalt entstehen. In Berlin gelten derzeit rund 40.000 Menschen als langzeitarbeitslos. Im Rahmen des solidarischen Grundeinkommens sollen sie beispielsweise als Citylotsen oder Quartiershelfer arbeiten. Sie sollen auf Sauberkeit achten und auch die Behörden unterstützen. Rahim Nagibullah ist voller Vorfreude auf seinen neuen Job. Ein agiler junger Mann, der seit seiner Kindheit gehbehindert ist, weil er als Kind in Afghanistan durch eine Mine schwer verletzt wurde. Für seinen Arbeitgeber, die Wohnungsbaugesellschaft Mitte WBM, eine besondere Herausforderung, sagt Geschäftsführerin Stefanie Geib.
Er wird Mieter bei Behördengängen begleiten. In diesem Fall müssen wir natürlich auch darauf achten, dass sich das in einem barrierefreien Umfeld entwickelt.
Rahim Nagibullah hat nie aufgegeben. Obwohl er oft im Rollstuhl sitzen muss, hat er sich seit seiner Ankunft in Deutschland auch im Behindertensport ehrenamtlich engagiert. Sein neuer Job soll auch anderen Mut machen.
Wir sind auch ganz normale Menschen, dadurch, dass wir auch trotzdem in Rollstuhl mal sitzen. Und darüber freue ich mich sehr, sehr viel, dass die WBM mir die Möglichkeit mal gegeben und mich aufgenommen haben.
Bis Ende 2025 soll das Modellvorhaben laufen. Und am Ende soll die Integration in den ersten Arbeitsmarkt stehen oder auch eine Weiterbeschäftigungszusage des Landes Berlin.
Bis vor ein paar Jahren kannten sie hierzulande wohl nur einige wenige Nahostexperten. Die kleine Volksgruppe der Jesiden, die im nördlichen Irak und einigen angrenzenden Gebieten heimisch ist. Dann gingen vor ziemlich genau 5 Jahren, im August 2014, Bilder und Nachrichten von einem Genozid an den Jesiden um die Welt. Der sogenannte Islamische Staat hatte tausende jesidische Männer, Frauen und Kinder gefoltert und getötet. Viele Jesidinnen wurden vergewaltigt, nach Syrien verschleppt und als Sexsklavinnen weiterverkauft. Manchen Frauen gelang die Flucht, andere wurden von Angehörigen freigekauft. Viele davon leben inzwischen in Baden-Württemberg. Das Bundesland hatte vor 4 Jahren über 1.000 schwer traumatisierte Frauen und Kinder aufgenommen. Die hoffen jetzt, dass ihre Männer, Väter oder Geschwister, die noch in den nordirakischen Camps sitzen, über den Familiennachzug auch nach Deutschland kommen können. Doch das ist schwierig. Uschi Götz berichtet.
Ich wohne mit meiner Tochter in einem 2-Wohnzimmer.
Satz für Satz tastet sich Hea vor. Immer wieder unterbricht die Mitte-20-Jährige das Gespräch und weint. Um anonym zu bleiben, heißt die junge Frau in dieser Geschichte Hea. Was die Jesidin erlebt hat, ist unvorstellbar. Aus ihrem Dorf Kotschu in der nordirakischen Sinjar-Region wurde sie mit ihrer kleinen Tochter von IS-Terroristen verschleppt. Erst nach einem monatelangen Martyrium kam Hea mit ihrer Tochter frei. Sie retteten sich in ein Flüchtlingscamp und durften 2015 nach Deutschland ausreisen. Seitdem leben die beiden in Tübingen.
Oh, wir sprechen immer, was passiert dort, immer, was wir gesehen haben.
Die Vergangenheit ist präsent. Und doch, Hea hat sich eingelebt in ihrer neuen Heimat. So wie viele jesidische Frauen, die das Land Baden-Württemberg vor 4 Jahren aufgenommen hat, dachte auch Hea lange, sie habe nahezu alle ihre Angehörigen verloren. Doch nun erfuhr diese junge Frau, dass ihr Mann, der Vater ihrer Tochter, sowie einer ihrer Brüder leben. Die beiden sind in einem Flüchtlingscamp nahe der nordirakischen Stadt Dohuk untergekommen. Auch sie waren in IS-Gefangenschaft.
Ja, wir haben Kontakt. Ich spreche täglich mit meinem Mann und meinem Bruder, die im Irak wohnen jetzt.
Heas Tochter fragt regelmäßig nach.
Wann kommt mein Papa her? Ich wollte auch wie die anderen Kinder mich im Kindergarten abholen. Und ich weiß nicht, was soll ich die antworten.
Beim Familiennachzug unterliege auch Baden-Württemberg den gesetzlichen Regularien, lautet in diesen Fällen die Antwort der grünen Staatsministerin Theresa Schopper. Für Hea kein Trost. So wie ihr geht es auch anderen Frauen im Südwesten. Einige totgeglaubte junge Männer und Kinder sind aufgetaucht. Doch im Rahmen des Familiennachzugs müssen sie Bedingungen erfüllen, unter anderem einen Deutschkurs absolvieren.
Ich meine, die leben in den meisten Fällen in Lagern. Dort gibt es kein Goethe-Institut oder keine Sprachschule, die jetzt Deutschkurse anbieten würde. Daher muss man sich andere Modelle überlegen, wie die zu ihren Sprachkenntnissen kommen.
Weiß Ministerin Schopper aus eigener Anschauung. Sie hat im Frühjahr einige Flüchtlingscamps im Nordirak besucht. Man suche derzeit nach Modellen, wie die Sprache vor Ort erlernt werden könne, sagt die Grünen-Politikerin. Doch ihr Kabinettskollege Thomas Strobel von der CDU ist dafür bekannt, dass er in Sachen Familiennachzug einen harten Kurs fährt. Und sein Innenministerium ist für die Anliegen der jesidischen Frauen in Baden-Württemberg zuständig. Auf die Frage, ob der Koalitionspartner den raschen Nachzug verhindere, weicht die Ministerin aus.
Wir wissen, dass die Frauen oft gar nicht wussten, dass es noch jemanden gibt, der das überlebt hat. Arbeiten wir dran. Das Innenministerium ist da vor allen Dingen federführend, die auch mit dem Auswärtigen Amt, mit dem Generalkonsulat in Erbil, aber auch mit den Ausländerbehörden das klären müssen.
Kanada hat so wie Baden-Württemberg ebenfalls in den vergangenen Jahren Jesiden aus dem Nordirak und Syrien aufgenommen, bewusst jedoch Familien. Manuela Zent hat das Haus geleitet, in dem jesidische Frauen ihre erste Zuflucht in Tübingen fanden. Obwohl die Frauen mit ihren Kindern längst alleine leben, ist die Sozialarbeiterin bis heute eine ihrer wichtigsten Ansprechpartnerin. Immer wieder werde sie gefragt,
warum dürfen die Frauen, die nach Kanada gehen, jetzt die Familien mitnehmen und das ist doch viel besser und sie dürfen das nicht? Ich kann denen auch immer nur sagen, was die Landesregierung mir sagt. Der Wunsch ist ganz, ganz stark da, dass zumindest die engsten Verwandten, ja Kinder oder Männer, nach Deutschland kommen können.
Manuela Zent leitet heute das interkulturelle Mehrgenerationenhaus INFÖ in Tübingen. Wenn Menschen, die man betraure, doch überlebt haben, sei dies ein wunderbares Geschenk für die Angehörigen, sagt sie. Dann sei es wichtig, dass diese Familienzusammenführung möglich ist. Welche Rolle Überlebende bei Krieg und Vertreibung einnehmen, das zeige auch ein Blick auf die eigene Geschichte, betont die Fachfrau.
Dann brauchen wir nur an den Zweiten Weltkrieg denken. Wenn da welche zurückgefunden haben, wie war das für die Familien? Da hat jeder in seinem Familienleben wahrscheinlich irgendeine Geschichte zu erzählen, wo er dran denken kann.
In Tübingen geht es um 3 Kinder und 2 Männer, die für den Familiennachzug überhaupt in Frage kommen. Laut Ministerin Schopper gibt es aber Hoffnung, dass im Fall Tübingen und auch in anderen Städten bald eine Lösung gefunden wird.
Wir wissen, dass wir bei den ganz wenigen Fällen eigentlich ein hohes Interesse haben, dass die Frauen den Nachzug hier haben.
Hea muss sich noch gedulden, was ihr schwerfällt. Mit den Tränen kämpfen formuliert sie ihren größten Wunsch.
Ich wünsche mir, dass mein Mann und mein Bruder hier nach Deutschland kommen und wir zusammenleben und wie die Deutschen arbeiten.
Die junge Frau möchte gerne Erzieherin werden. Dank ihrer sprachlichen Fortschritte dürfte eine Ausbildung schon bald nichts mehr im Wege stehen.
Hoffen auf den Familiennachzug bei getrennten jesidischen Familien. Das war der Beitrag von Uschi Götz. Ab ans Meer. Das ist für viele Menschen in Deutschland immer noch der Inbegriff vom Sommerurlaub. Davon profitiert auch das sonst eher wirtschaftlich schwächelnde Mecklenburg-Vorpommern. Das Bundesland ist seit einigen Jahren das beliebteste inländische Reiseziel der Deutschen. Jedenfalls, wenn man nach der Zahl der Übernachtungen in Hotels, Pensionen und privaten Ferienwohnungen geht. Doch der zunehmende Tourismus sorgt in manchen Regionen auch für Spannungen. Vor allem auf Rügen entstehen immer mehr Ferienhäuser. Gleichzeitig gibt es aber immer weniger bezahlbaren Wohnraum für die Einheimischen. Stichworte wie Overtourism oder Versültung gehen um. Silke Hasselmann berichtet.
Anita Weidendorf sitzt in einem Café in Bergen auf der Insel Rügen. Neben sich ein Fahrrad und eine Fotokamera. An diesem Sommertag hat sie schon etliche Kilometer in den Beinen, denn ihre Pension steht in Altredewitz.
Altredewitz gehört zur Mönchgut und es ist eine Halbinsel. Also es ist abgelegen und noch relativ ruhig. Noch. bis auf einige neue Baustellen, die ich entdeckt habe. Zum Beispiel habe ich auch wieder mit Entsetzen festgestellt, dass ein Protzbau, so nenne ich das immer, nach dem anderen entsteht und entsteht an den schönsten, abgelegensten Stellen. Wir können auch froh sein, wenn wir hier nicht die ganzen Küsten zubauen. Es wird schon noch aufgepasst, aber wenn man eben lange nicht da war, dann denkt man immer wieder, da, überall sitzt so ein super Hotel. Und das ist das, worüber der Otto-Normalverbraucher echt sauer ist.
Dabei wollte die knapp 1000 Quadratkilometer große Ostseeinsel nie werden wie die Nordseeinsel Sylt, sagt Bernhard Wild. Er und seine Frau leben seit 15 Jahren in dem Mönchguter Dorf Groß-Zicker und betreiben auf Rügen sowohl drei Ferienhäuser wie auch einige Dauerwohnungen. Laut Bernhard Wild eine gesunde Mischung, die aber längst nicht jeder Investor auf der Insel anstrebe. Die Folge:
Ich denke, wir sind auf jeden Fall an die Grenzen des Wachstums jetzt hier gestoßen. Es sollte nicht noch weiter investiert werden, weil die Proportionen einfach nicht mehr passen. Also eins der Hauptprobleme ist, dass die Immobilienpreise sehr, sehr stark gestiegen sind und es damit für Einheimische nahezu unerschwinglich wird, für junge Familien, die sich eine Existenz aufbauen wollen, hier überhaupt Eigentum zu erwerben. Also wenn hier im Dorf oder auf Mönchgut insgesamt Häuser verkauft werden, werden die in aller Regel an Auswärtige verkauft, die Ferienhäuser daraus machen. Ich nenne das Versyltung. Das ist eben die gleiche Entwicklung, die wir auf Sylt schon vor einigen Jahren oder Jahrzehnten schon hatten.
So sieht es auch Andreas Meyer aus dem 700 Jahre alten Garz, Rügens älteste Stadt. Wie die meisten Rüganer lebt auch er vom Tourismus, denn er arbeitet im 24 Kilometer entfernten Ostseebad Sellin als Betriebsleiter der einzigen Großwäscherei auf der Insel. Deren Kunden vor allem Hotels, Pensionen und private Ferienhausvermieter. Doch auch Andreas Meyer beklagt, dass alles zugebaut werde.
Wir sind auf dem Weg, den Sylt vor vielen Jahren gegangen ist. Immer mehr bauen, immer mehr Luxus, muss alles privatisiert werden. Und wenn ich mir überlege, wie viel Wohnungsnot wir eigentlich überall haben in diesem ganzen Land und mir dann anschaue, dass da hunderte und tausende Ferienhäuser zum Anschaffungswert von 1 Million oder wenigstens 700.000 Euro stehen, die nicht bewohnt werden dürfen, weil es der Gesetzgeber nicht hergibt, weil sie in einem Ferienhausgebiet stehen, dann muss man spätestens an der Stelle merken, dass irgendwas jetzt nicht mehr da die Richtung läuft, in die wir eigentlich wollten und die wir gehen müssen.
Doch der Tourismus ist eben auch der mit Abstand wichtigste Teil der Inselwirtschaft. Und wo die Nachfrage nach komfortablen Ferienunterkünften anhält, wie auf Rügen, da würden eben weiterhin Dauerwohnungen in Ferienwohnungen umgewandelt oder Ferienhäuser gebaut, erklärt der Vorsitzende des Tourismusverbandes Rügen, Knut Schäfer, den Mechanismus.
Man investiert einfach in Beton. Und gerade in interessanten touristischen Gebieten, in Küstennähe oder in Nähe von Nationalparken etc., haben sie natürlich durch touristische Nutzung die Möglichkeit einer schnellen Refinanzierung.
Mittlerweile sehen aber auch viele der 240 Mitglieder in seinem Tourismusverband die ungebremste Nachfrage nach Ferienwohnungen und den damit verbundenen Bettenwahn kritisch, sagt Knut Schäfer.
Der Bettenwahn ist ein Thema, gerade jetzt auch Betongold ist in aller Munde und ist nachgefragt, ist ein Thema, was eher konträr zum Thema Qualität sich entwickelt, weil Qualität hat damit was zu tun, dass der Gast natürlich diese Produktversprechen, die wir ihm geben, von unberührter Natur, von Stille, von Stränden, abseits des Massentourismus, diese Produktversprechen, die müssen wir natürlich auch halten. Und da kann es nicht sein, dass wir auch dünn besiedelte Regionen oder nicht zu stark frequentierte Regionen als touristische Hinterräume anfangen voll zu pflastern.
Doch genau das passiert, meint Andreas Meyer aus Garz.
Wenn Sie auf die Halbinsel Wittow fahren, absolut fantastische Gegend, 1000 schöne Meter Strände und es entsteht eine Ferienhaussiedlung nach der anderen. Auf dem Bug habe ich gehört, ist irgendwie von 400 Ferienhäusern die Rede. Es ist krank, was im Moment passiert und ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Blase nicht in absehbarer Zeit platzt, denn das muss alles bewirtschaftet werden, das kostet alles Geld. Ich glaube, wir sind längst an dem Punkt, wo wirklich für die Einheimischen kein Platz mehr ist.
Doch auch auf Deutschlands größter Insel platzen so manche Investorenträume. So setzte die von Andreas Meyer mitgegründete Initiative einen Bürgerentscheid durch. Der Garzer Bürgermeister will sich an das klare Abstimmungsergebnis halten und die Baupläne für 44 Ferienhäuser auf dem Naturcampingplatz Rügen-Pritzwald stoppen.
Der Beitrag von Silke Hasselmann und dem schwierigen Umgang mit dem Tourismus auf Rügen widmet sich dann auch morgen unsere Reihe Hintergrund, morgen dann ab 18.40 Uhr. Und um den Tourismus der nicht ganz so aufwendigen Art geht es morgen um 10 nach 9, dann im Wochenendjournal. Da heißt es dann rauskommen, durchatmen und abschalten, die neue Lust am Camping. Dann mit meiner Kollegin Claudia Hennen das Wochenendjournal morgen 10 nach 9, ebenfalls hier bei uns im Deutschlandfunk. Und nach den Nachrichten meldet sich hier gleich meine Kollegin Stefanie Gebert mit Campus und Karriere. Thema bei ihr unter anderem das neue Schulfach Politische Bildung in Berlin. Mein Name ist Stefan Römermann. Ich sage danke fürs Zuhören und tschüss.